Deutschlandfunk Kultur plus 1.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Heute mit Gesa Ufer plus 1 und mein heutiges plus 1, mein Lieblingsgast, das ist Tina Chemnitz, tata, Diplom-Sprechwissenschaftlerin. Was bist du alles? Oh, Kinderbuchliebhaberin. Du bist so viel, aber das, worüber wir heute vor allen Dingen sprechen wollen, das ist einerseits deine große Gabe, Literatur an Kinder weiterzugeben und das, was ich wahrscheinlich noch viel spektakulärer finde, du schaffst es wirklich Leuten, die im Grunde blass vor Angst sind, blass vor Lampenfieber, so viel Speck auf die Seele zu geben, dass sie ja mit traumwandlerischer Sicherheit die nächste Bühne stürmen und den Leuten erstmal zeigen, wo der Hammer hängt. Also mir hast du das jedenfalls so beigebracht und dafür schon mal vielen Dank.
Und ich hoffe, dass der Speck auf mir heute für mich reicht. Ja.
Ich kann ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau rekonstruieren, wann wir uns kennengelernt haben. Ich weiß nur noch sehr genau, wie das war. Also nach meiner Erinnerung, du musst mich korrigieren, und zwar wollte ich Sprecherziehung nehmen. Ich weiß gar nicht mehr, vielleicht weil ich Nachrichten sprechen sollte auf einmal oder irgendwas war. Und ich dachte, es könnte sich ja nicht schaden, mal so einen Profi nochmal draufhören zu lassen, was man alles so falsch macht, wie man so rumnuschelt, was man alles so an Silben verschlingt. Also ich habe dich damals, war das vielleicht noch über die gelben Seiten? Jedenfalls habe ich dich gefunden als Adresse im, ich glaube, Telefonbuch. Hab angerufen, geklingelt, bin in diesen ersten Stock geklettert und du machtest die Tür auf und nach meiner Erinnerung ist es dann erstmal überhaupt nie zu Sprecherziehung gekommen, weil wir uns irgendwie sofort so festgequatscht haben, dass wir nie über diese eigentlichen Fakten gesprochen haben. Wie hast du das in Erinnerung?
Also erstmal, ich habe jetzt aufgeräumt, ne? Corona-Krise, man kann ja seine Schränke aufräumen. Ich habe einen roten Kalender hier mitgebracht und jetzt gucke mal von 2010, was am 10. Mai 2010 dort steht. 10 Uhr Gesa Ufer.
Das ist ja lustig.
Ich habe dich nach dieser Stunde nie wieder Gesa Ufer genannt, sondern nur noch Gesa. Ist das nicht lustig?
Das ist wirklich lustig. Also im Grunde vor
genau vor 10 Jahren. Verrückt. Wir müssen jetzt plopp den Sekt. Oh. Ja, ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe dich ein bisschen belächelt, weil ich habe gesagt, was, Gesa Ufer kommt zu mir? Was will die denn lernen? Ja, habe ich mein Radio vergessen auszumachen. Das so. Und dann sind wir sofort ins Schwatzen gekommen. Ich glaube, nach 10 Minuten habe ich gesagt, wollen wir nicht einfach du sagen und dann noch ein Käffchen trinken und ich nehme deinen. Du wolltest was mit der Atmung wissen.
Ja, ja, du hast mir nämlich beigebracht, du hast mir beigebracht, dass, wie man atmet, wenn man liest. Dass man nämlich überhaupt nicht atmet, beziehungsweise so atmet, dass es überhaupt gar kein Mensch mitkriegt.
Ja, einfach nur Pausen macht.
Mhm. Und dann, muss ich sagen, habe ich deine Dienste sehr wohl des Öfteren genutzt, wenn ich immer mal so richtig krasse Auftritte hatte vor vielen, vielen Menschen und überhaupt nicht dahin wollte und nur noch in mein Erdloch. Und du hilfst ja Menschen genau in dieser Lebenslage. Also Menschen, die vor Lampenfieber krepieren, die machst du fit. Ich kann nur sagen, es funktioniert, aber ich kann nicht sagen, wie funktioniert das? Hast du so eine Art Geheimlosung in, sagen wir, 3 Sätzen?
Ja, der Geheimtipp, ich finde ja immer den Leuten in die Augen gucken, ne? Sich vorstellen, dass man da wirklich nur Menschen hat, einzelne Menschen, die alle gerade heilfroh sind, dass sie nicht da oben stehen müssen.
Ja. Die sind eigentlich nur dankbar in erster Linie.
Lampenfieber wird ganz oft negativ bewertet. Man sagt, oh, ich bin so aufgeregt, das eher als Positivenergie umzuwandeln. Das versuche ich gerade auch. Mhm. Ja, dass man eher sagt, man hat Energie und das ist gut auf der Bühne, weil Leute, die 10 Jahre lang denselben Vortrag halten, die haben diese Energie oft nicht mehr und das wirkt auch nicht gut.
Mich trösten immer so Geschichten, ich glaube Peter Alexander, über den gingen die mehr, dass der vor jedem Auftritt fast wirklich aufs Klo sich übergeben musste vor Lampenfieber. Also selbst die ganz, ganz großen Stars haben das offenbar manchmal noch. Trotzdem, mich interessiert so, du hast ja auch lange unterrichtet, zum Beispiel an der Ernst Busch, ich glaube Rhetorik und Sprechtraining.
Ja, da war ich Sprechtrainerin.
Ne? Ah ja, und aber wie ist denn das, würdest du sagen, bei Leuten, die dann wirklich auf der Bühne stehen, die man liebt für ihre Performance, wie viel Prozent ist da Talent und wie viel Prozent ist da wirklich Training, Routine, dieses alles, was man erlernen kann?
Prozent kann ich nicht sagen, aber es ist Routine. Mhm. Ja. Ich glaube, jeder Mensch, der eine Sache ganz, ganz lange macht, der wird irgendwann da gut bis richtig gut oder zumindest besser. Natürlich gibt es Talente. Es gibt so diese sogenannten Rampensäue, ne? Mhm. Die gehen auf die Bühne und die fühlen sich da wohl. Ich hatte zum Beispiel einmal Daniel Wagner, toller Puppenspieler. Der hat einmal während des Studiums, wurde der erwischt, der Vorhang ging auf und der hatte gerade einen Döner gegessen. Heimlich hinterm Vorhang. Und dann hat der da eine Nummer draus gemacht, ganz spontan. Da dachte ich, das gibt's doch
also
nicht.
Also aus diesen Speiseresten zwischen diesen Kiefern.
Genau, so dieses, es ist mir peinlich, ich esse gerade einen Döner, aber ich habe halt Hunger. Das war ganz
großartig. Ja. Einen letzten Praxistipp brauche ich noch. Der schlimmste Moment, vor dem sich wahrscheinlich alle am meisten fürchten, die in der Öffentlichkeit sprechen, ist so dieses klassische Blackout. Also dieses plötzlich neben sich stehen, den Faden verlieren. Hast du für solche Situationen so einen Geheimtrip? Also wenn man wirklich nur noch im Grunde diesen Harry Potter ich möchte verschwinden Mantel will.
Da gibt es so einen mega tollen Geheimtipp. Ja.
Nämlich?
Gisa, halt dich fest. Es heißt Stichwortzettel. Krass, ja. Nee, wirklich. Stichwortzettel, also am besten eine Karteikarte in der Hand zu haben, wirkt sowieso gut, weil man dann automatisch was in den Händen hat. Mhm. Gefahr ist nur die Pfötchenhaltung, dass man mit beiden Händen so festhält und dann ist das so, ja, um das Zittern zu machen. Also lieber eine Hand hält die Karteikarte, die andere locker. Und auf der Karteikarte muss genau für diesen Fall ne, draufstehen, wie es irgendwie weitergeht.
Also, werte Hörerinnen und Hörer, Sie hören schon, aus dieser Sendung kommen Sie gestählt und fit für jede Bühne hinaus. Tina Chemnitz ist unser Gast. Schön, dass du da bist. Einmal pro Woche ist hier bei uns Zeit, sich mal gründlich um Fragen des Alltags zu kümmern.
Plus eins. Die Antwort.
In dieser Woche gemeinsam mit der Freundschaftsexpertin Julia Hamann. Frau Hamann, ich grüße Sie.
Hallo.
Freundschaftsexpertin, das klingt ja schon mal sehr gut. Wie wird man denn das eigentlich? Ist das ein klassischer Ausbildungsberuf?
Ja, ist IHK-zertifiziert. also Freundschaftsexpertin ist vielleicht auch was, was andere daraus machen. So würde ich mich jetzt selbst nicht bezeichnen. Ich mache Beziehungsforschung als Soziologin und habe meine Doktorarbeit über Freundschaften geschrieben und da eben viel geforscht und veröffentlicht und deswegen bekomme ich dieses wunderschöne Label.
Mhm. Sie sagen, das sagen andere, das klingt so ein bisschen wie in so Bekanntschaftsanzeigen, meine Freunde sagen, ich sehe im Jeans und Abendkleid schön aus. Können Sie sich denn dann vor Freunden und Freundinnen kaum retten, wenn Sie so viel Ahnung haben von Freundschaft?
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich würde schon sagen, dass die Idee, sich mit Freundschaft zu beschäftigen, daraus abgeleitet wurde, dass ich selbst auch Freundschaft als sehr wichtig empfinde und ein in der Forschung nennen wir das freundschaftszentrierten Lebensentwurf verfolge. Also sage eben, Freundschaften sind für mich mindestens genauso wichtig wie Familie.
Ja, es gibt eine Frage, die wir heute eigentlich mit Ihnen besprechen möchten. Und die ist, warum ist denn Freundschaft zu dritt eigentlich so kompliziert?
Georg Simmel, einer der Gründungsväter der Soziologie, der deutschen Soziologie, hat sich lange mit Figurationen, so nennt er das, von Formationen von Beziehungen auseinandergesetzt. Also sich gefragt, was ändert sich eigentlich bei Beziehungen, wenn sie zwischen zwei Personen sind, beziehungsweise dann zwischen drei Personen sind. Und das hört sich jetzt erstmal total formal und vielleicht auch ein bisschen langweilig an, aber ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, ergibt es auch Sinn für den Alltag. Nämlich, dass er sagt, wenn drei Personen eine Beziehung zueinander haben, dann gibt es nicht nur die direkte Beziehung zwischen A und B, sondern sie haben auch noch eine vermittelte Beziehung über die dritte Person C. Und diese dritte Person C, die vielleicht einerseits Informationen zwischen A und B nochmal anders transportiert und kommentiert als die direkte Kommunikation, die kann eben in der Beziehung, also in der Freundschaft in unserem Fall, verschiedene Rollen einnehmen. Vor allen Dingen, wenn es um Konflikte geht. Also die kann Schiedsrichter sein und sagen, ich entspanne einen Streit. Die kann aber eben auch intrigieren. Die kann sich auf eine Seite schlagen. Und da zumindest im Konfliktfall sieht man da, dass die dritte Person ganz schön viel auslösen kann in einer Freundschaft.
Frau Hamann, ich kann irgendwie nicht umhin. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich dieses Gefühl aus eigener Erfahrung kenne. Ich verbinde mit diesem Problem irgendwie automatisch eher weibliche Teilnehmerinnen. Ich glaube, es sind auch vor allem Mädchen, die gern von ihrer BFF, ihrer Best Friend Forever sprechen. Ist das eine falsche Beobachtung? Ist das wirklich ein eher weibliches Phänomen?
Also ich glaube, dieses Best Friend Forever, also die beste Freundschaft, da gibt es das Problem ja nicht, weil da sind ja nicht drei, da sind nur zwei Personen. Und die beste Freundschaft, die gibt es sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Wir assoziieren sie, glaube ich, vor allen Dingen mit Mädchen, also mit heranwachsenden Frauen. Das würde ich aber sagen, ist auch eine mediale Erzählung. Denn natürlich haben heranwachsende Jungs auch beste Freundschaften, beste Freunde.
Trotzdem dieses so dicke Zusammenklucken, gerade als Mädchen zu zweit, das hat doch auch immer was, finde ich, sehr, sehr Exklusives. Das stelle ich jetzt aus eigener Erfahrung bei Männern weniger häufig fest, oder?
Ich glaube, dass die Frage ja ist, was genau wird in Freundschaften praktiziert? Also zum Beispiel wird da ganz viel erzählt, Geheimnisse geteilt, anvertraut, gesprochen und so weiter. Dann ist es vielleicht nach außen hin eher sichtbar oder wird eher als ganz enge Freundschaft verstanden. Also ich erkenne, das ist eine enge Freundschaft. Aber natürlich kennen wir auch ganz andere Inhalte von Freundschaften, die vielleicht eher Männern zugesprochen werden, wie gemeinsam Sport machen oder gemeinsam Filme gucken oder Computerspiele spielen. Aber die Forschung zeigt, dass das wirklich Stereotype sind. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es nicht zutreffend. Also Männer- und Frauenfreundschaften unterscheiden sich sehr viel weniger, als wir in diesen überspitzten Idealtypen annehmen.
Und wandelt sich dieses Modell, also wandelt sich auch die Schwierigkeiten, vielleicht eine Freundschaft zu dritt zu unterhalten, mit dem Lebensalter?
Ich glaube, dass sich das nicht wandelt. Also ich glaube, dass die Fähigkeit, Freundschaften zu dritt zu führen, das wäre ja jetzt auch wieder eine ganz spezielle Form. Also Freundschaften mit mehreren Personen kennen wir, glaube ich, alle. Das nennen wir Cliquen. Das ist erstmal gar nicht so problematisch. Da gibt es natürlich auch mal Konflikte und Streit, aber da sind eben manche Beziehungen sind eng, andere sind lockerer. Die sieht man dann auf einer Party oder beim Ausgehen oder beim Ausflug oder was auch immer. Und die einzelnen Beziehungen werden eben stärker gepflegt, enger gepflegt. Und bei Dreierfreundschaften kann das eben, wenn alle an einem Ort sind oder sich alle regelmäßig zu dritt treffen, dann kann diese enge Beziehung so weitergeführt werden. Oder sie löst sich auf und wird dann vielleicht auch eher in Zweierbeziehungen enger und ferner weitergeführt. Also ich würde gar nicht sagen, dass das einen Effekt des Alters oder des Alterns hat.
Julia Hamann ist Freundschaftsexpertin und lehrt an der Universität Vechta. Mit ihr haben wir besprochen, warum Freundschaft zu dritt eigentlich so kompliziert ist. Vielen, vielen Dank. Das war
sehr
total, war wirklich interessant. Und wenn Sie, werte Hörerinnen und Hörer, möglicherweise auch eine Frage haben, die Ihnen unter den Nägeln brennt, eine Frage zu Freundschaft, zu Partnerschaft, zum sozialen Miteinander, dann schreiben Sie uns gern an +1@deutschlandradio.de. +1 heute mit Lieblingsgast Tina Chemnitz. Ich darf Tee sagen und über deine Rolle als Diplom-Sprechwissenschaftlerin und Rhetoriklehrerin, da haben wir schon gesprochen. Du hast aber eben auch die Gabe, sehr, sehr lustig und berührend Selbstgeschichten zu erzählen. Das kann daran liegen, dass dir vielleicht auch solche Geschichten passieren. Vor einigen Jahren zum Beispiel, da weiß ich noch, da habe ich ja gleich mitgeheult, als du erzählt hast, wie du dich auf die Suche nach deinem Vater gemacht hast. Du bist ohne ihn aufgewachsen. Der ist gebürtiger Moldawier. Deine Eltern haben sich kennengelernt im Studium. Die haben beide Tiermedizin studiert.
In Moskau.
Mhm. Und du hast ihn aber nie kennengelernt, oder?
Ich bin entstanden beim letzten Kontakt meiner Eltern.
Ah. Ja. Wieso war denn der Kontakt zwischen deinen Eltern eigentlich abgebrochen?
Meine Eltern haben beide in Moskau studiert, Veterinärmedizin, haben sich da kennengelernt. Nach dem Studium ist meine Mutter in die DDR zurück, hat da ihren Doktor gemacht. Dann hatten die eigentlich gedacht, dass er in die DDR ziehen kann. Das durfte man damals aber nicht. Die SU, Sowjetunion, hat nämlich gesagt, wir finanzieren das Studium. Das war ja kostenlos.
Damit der aber in seiner Heimat praktiziert.
Genau.
Und
ich meine, gab es so ein Gesetz, dass ab dem 40. Lebensjahr überhaupt diese Option bestand, dann die Sowjetunion zu verlassen. Mhm. Da haben die ewig gekämpft. Dann ist meine Mutter nach Moldawien, hat ihn da also fast heimlich geheiratet. Das war auch eine abenteuerliche Geschichte.
Und du hast ja auch einen älteren Bruder.
Genau, ja.
Den gab es also auch
den
schon.
Den gab es dann schon.
Im Grunde waren die schon eine kleine Familie.
Ja, genau.
Okay.
Und trotz der Hochzeit wurde das nicht gestattet. Und als eben, also die haben sich dann quasi nur im Urlaub gesehen. Und ich war dann der letzte Besuch meines Vaters in der DDR. Und danach, als meine Mutter merkte, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist, dann dachte sie, gut, jetzt geht sie den Schritt, dass sie nach Moldawien zieht. Mhm. Und ab dem Punkt kamen wohl alle Briefe ungeöffnet wieder zurück.
Ach,
so wurde es mir erzählt.
Das ist
Kontakt
ein bisschen
abgebrochen.
Wie bei Goodbye Lenin, so fällt mir das ein. Also irgendwie von höherer Instanz, denkt man.
Ja, eigenartig.
Und dann gingen die Jahre ins Land, aber hat denn dein Vater seinerseits nicht versucht, euch zu kontaktieren?
Nee, und das war ehrlich gesagt, weil ich dachte, gut, zu DDR, Sowjetunion-Zeiten war das sicherlich schwierig, aber nach der Wende Deutsches Rotes Kreuz, da gab es doch alle Möglichkeiten. Dachte ich, jetzt will ich das wissen. Ich will ihn treffen oder ich will zumindest die Geschichte.
Ja.
Und Auslöser war ein Rhetorikseminar für die Böll-Stiftung. Da waren Stipendiaten aus unterschiedlichsten Ländern anwesend und eine Moldawierin, und Svetlana. Und die sagte in irgendeiner Pause, erzählte was von Kishinev. Und ich horchte auf Kishinev. Dann sagte sie, du weißt, was Kishinev ist? Weißt du es, Gesa?
Nee, keine Ahnung.
Ist die Hauptstadt von Moldawien.
Die
war richtig beeindruckt. Dann habe ich gesagt, naja, mein Vater ist mal. Sagt sie, ich habe dich angeguckt und ich habe gewusst, du bist Moldawierin. Du siehst aus. Und ich wurde schon mehrfach von einem Taxifahrer auch, der hat den Rückspiegel so verdreht und hat gesagt, wo kommen Sie her? Und ich so, aus Berlin? Ostberlin? Der so, nein, Sie sehen aus wie eine Moldawier.
Echt?
Das ist ja lustig. Ja gut, also naja, und dann war die Svetlana, Journalistin auch, dann bot sie mir an, mich zu begleiten, zu übersetzen für mich und mit mir in die Archive in Kishinev zu gehen, um dort nach Spuren zu suchen.
Und habt ihr was gefunden?
Ja, auch über abenteuerliche Wege, aber das war auch irre. Eine hochtopierte mit langen Fingernägeln, ja, so eine Dijoner, ja, so eine Beamte, die sagte, da müssen wir dann die alten Hochzeitsbücher, also ich wusste, dass in diesem Dorf hat meine Mutter geheiratet, also
ja.
Mutter und Vater geheiratet, die müssen wir holen. Dann brachte die so einen riesen Stapel mit vergilbten alten Blättern und ohne Quatsch, mit ihrem lackierten Fingernagel, ich sehe so vor mir, machte sie so Daumenkino mit dem einen und dann brüllte ich, stopp! Da hatte ich nämlich zwischen all den kyrillischen Buchstaben, hatte ich wirklich den Schriftzug meiner Mutter gesehen.
Nein.
Sommerfeld, ihr Mädchenname. Und dann wussten wir sofort, wie das Dorf heißt.
Und dann bist du hingefahren?
Dann bin ich hingefahren und dann wurde es nochmal kompliziert, weil sie sagte, naja, das ist nicht in Moldawien. Ich sage, wie, das ist nicht? Dann sagte sie, das ist in Transnistrien.
Oh.
Das ist wie Transsilvanien. Total. Ich so, was ist Transnistrien? Transnistrien, könnt ihr mal nachschlagen. Das ist der abgespaltene Teil von Moldawien. Der ist 40 Kilometer breit. Mhm. Die haben sich separiert, weil Moldawien möchte sich eher sozusagen Richtung Rumänien, EU entwickeln. Aber Transnistrien hat gesagt, die machen einen eigenen Staat, die wollen eher zu Russland gehören.
Und wie muss man sich das vorstellen, dieses Dorf in Transnistrien? Wie sah das aus?
Also schon die Grenzkontrollen waren irre. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ah, so ein bundesdeutscher Pass, der ist doch sehr hilfreich, weil meine begleitende Journalistin Svetlana, die hatte wirklich richtig Schwierigkeiten, da durchzukommen. Aber sie konnte immer begründen, es ist eine Deutsche, die sucht ihren Vater. Das fanden die alle total lustig, weil alle versuchen gerade ihre europäischen Wurzeln nachzuweisen.
Ah, und du
aber
andersrum.
Eine Deutsche versucht, ihre moldawischen Wurzeln nachzuweisen. Das fanden die phänomenal und haben dann die Türe geöffnet. Genau, und dann auf der Busfahrt, also der ganze Bus war voll, neben mir saß ein Mann, der weinte die ganze Zeit.
Über deine Geschichte?
Einfach
so?
Nee, der weinte und weinte unentwegt vor sich hin. Und dann fragte ich Svetlana und sagte, kannst du ihn mal fragen, was los ist? Und dann hat sie es rübergebeugt natürlich, und da habe ich ihn gefragt. Dann sagte er, er weint, weil er gerade zu einer Beerdigung fährt. Als nächstes kam im Bus ein russischer Song, den sang da die Hälfte mit, über Vaterliebe und Heimat. Ich dachte, was gibt's denn? Das gibt's doch nicht, ja. Und dann drehte sich eine um und sagte, aus welchem Land kommt sie denn? Ja, aus Deutschland, da erzählte die. Also der ganze Bus hat mitgefiebert und dann kam der Anruf dieser Archivbeamtin, die sagte, wir haben jetzt alles gefunden, ihr Vater ist gestorben vor 10 Jahren. Das Grab befindet sich dort aber in dem Dorf und die Schwester, also meine Tante, lebt noch dort. Genau. Und dann bin ich da ausgestiegen an der letzten Station. Es war wirklich richtig in der Pampa. Wir sind, glaube ich, eine Stunde an Sonnenblumenfeldern sehr romantisch entlang gelaufen. Bin in das Dorf reingekommen. Da kam uns eine junge Frau, die war so 30, entgegen. Und die sah mich an. Und jetzt wird es ganz unheimlich und sagte, Christina Petrovna?
Nein.
Und ich wusste von jemandem, dass ich in Moldawien Christina Petrovna heißen würde. Ja, Christina.
Die hat dich erkannt. Oder wie?
Also ich sehe meinem Vater wohl auch wahnsinnig ähnlich. Und sie wusste die Geschichte, dass es da eine deutsche Tochter gibt. Und fiel mir um den Hals und weinte.
Oh nein.
Und ich war natürlich vollkommen perplex. Genau, die ist die Schwiegertochter meiner Tante. Meine Tante war gerade auf einer Beerdigung. War es dieselbe Beerdigung von diesem Mann im Bus? Es war Das war wie im Film.
Und dann gab es so eine Art Familienzusammenführung.
Genau, also es wurde wirklich wahnsinnig viel geweint an dem Tag, weil meine Tante kam und hatte schon das Taschentuch an den Augen. Jetzt weiß ich auch, warum ich so eine Heulboje bin, ja? Das ist das Moldawische.
Na klar. Ne? Ja, und das ganze Dorf war dann in Aufruhr.
In Aufruhr. Mhm. Das war wirklich niedlich, weil wir gingen dann so eine Dorfrunde und alle saßen zufälligerweise vor ihren Türen. Ja, da wurden Bohnen sortiert, gepuzzelt im Garten, alle guckten. Und am Abend gab es auch ein rauschendes Fest unterm Kastanienbaum mit einem selbstgefangenen gerupften Huhn. Also nicht von mir, sondern von meiner Tante. Das war, und alle kamen.
Aber T, hast du denn die Geschichte erfahren? Was war denn los? Warum hat dein Vater sich nicht gemeldet? Hatte der euch vergessen?
Nee, meine Tante sagte wirklich bei jedem Trunkspruch und in Moldawien, da gab es mal so eine Übersicht, trinken am meisten Wein von, ja, also sind die größten Weintrinker. Bei jedem Trunkspruch hat er wohl an uns gedacht und auf uns angestoßen. Ja, es hat sich nicht ganz geklärt. Meine Mutter hat ja gesagt, dass alle Briefe ungeöffnet zurückgekommen seien. Unklar, aber es gab dort ein Babybild von mir. Und mein Vater wiederum hatte gesagt, wir hätten doch alle Möglichkeiten gehabt, ihn zu suchen. Also ich bin da etwas unklar, auch wieder abgereist. Es war toll, die Tante zu sehen, aber eigentlich hat sich das Rätsel nicht ganz gelöst.
Aber du hast jetzt immerhin eine große, lebendige moldawische Verwandtschaft dazu gewonnen.
Ja, genau. Hätte ich gewinnen können. Das ist vielleicht auch, weiß nicht, da muss man in die tiefen Abgründe gucken. Ich habe ja keine Familie gesucht, ne?
Ja.
In mir ist immer noch ein ganz kleines Mädchen, was sagt, nee, der hätte mich finden sollen. Ne? Und ich wollte natürlich meinen Vater finden und nicht eine große Familie. Und es gibt auch dieses massive Sprachproblem natürlich.
Ja.
Ich kann Svetlana nicht immer mitnehmen. Ne?
Trotzdem, gibt es für dich so eine Art Moral von der Geschichte? Also bereust du, nicht früher gesucht zu haben? Oder ist es womöglich sogar gut, dass es so war, wie es war? Also immerhin bist du nicht enttäuscht worden.
Ja, das ist ein Aspekt. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es alles gut so. Aber auch schade, ja.
Tina Chemnitz, unser heutiger Gast, mein Lieblingsgast in Plus Eins. Nebenbei auch noch halb Moldawierin.
Ja, ist spannend. Halb Transnistrien, bitte.
Oh, entschuldige.
Aufnahme eingeschaltet. Senden. Taste.
Ich bin Annette, bin blind und lebe in der wunderschönen Universitätsstadt Marburg an der Lahn. Wenn man in Marburg als blinder Mensch einkaufen geht, dann kann man in den Supermarkt an die Kasse gehen und um eine Einkaufshilfe bitten. Und diese Menschen, das sind Mitarbeiter des Supermarktes, die laufen dann mit einem durch den Laden und kaufen mit mir ein. Ich persönlich versuche, Abstand zu halten übers Gehör, was man natürlich nicht immer realisieren kann. Und bei so einer Einkaufshilfe ist Abstand garantiert nicht gewährleistet. Und ich denke mal, dass die schon so vielen Viren ausgesetzt sind, dass ich da nicht noch zusätzlich kommen möchte und eine Einkaufshilfe anfordern möchte. Deswegen habe ich mich entschlossen, mir das Essen seit 6 Wochen nach Hause liefern zu lassen. Normalerweise habe ich immer so gekocht, für 2 Tage eine größere Menge, hatte auch nicht immer etwas Frisches da. Und jetzt essen wir viel mehr Fisch und auch viel mehr Gemüse. Also es ist variantenreicher geworden, das Kochen. Und ich denke auch mal viel, viel gesünder.
Senden, Taste.
Hier in Plus Eins nehmen wir uns traditionell immer auch Zeit für eine richtig lange Geschichte. Eine, die so berührend oder komplex ist, dass sie einfach nicht mal ebenso nebenbei erzählt werden kann. Und die Geschichte heute, die wird sehr heftig und sehr, sehr traurig. Und es wird eine Geschichte, zu der viele möglicherweise auch eine ganz klare moralische Haltung haben. Es geht nämlich um ein Tabu, über das kaum jemand sprechen mag, um Spätabtreibung. Meine Kollegin Katja Bigalke hat Menschen getroffen, die vor der Entscheidung standen, für oder gegen das Leben eines ungeborenen Kindes. Hallo Katja.
Ja, hallo Gesa und hallo T.
Was ist denn das für eine Geschichte, die du mitgebracht hast?
Die Geschichte ist die Geschichte von Sandrine.
Ich bin Philosophin und ich war auf dem Weg, Martin Heidegger-Spezialistin zu sein, also Kritikerin zu sein. Welche ich ihn nicht mag, aber Der beschreibt der Alltag so, man wird von der Alltag gefressen und mitgenommen. Und wenn man mit der Tod konfrontiert, sein eigener Tod, dann kann man diesen Alltag aufheben. Und das habe ich sehr stark gespürt, diese Aufhebung der Alltag. Also ich habe mich wie in eine Glocke gefühlt.
Ja, du hast es eben schon gesagt, Gesa, das ist eine sehr traurige Geschichte, die Geschichte von Sondrine. Es geht um eine Entscheidung, die Sondrine und ihr Mann Thomas treffen mussten. Und das ist eine Entscheidung, die man als Eltern aber eigentlich gar nicht treffen kann. Sie erfahren in der 30. Schwangerschaftswoche, dass ihr Kind mit schwersten Behinderungen zur Welt kommen wird und entscheiden sich da für den Abbruch.
Sondrine, wir haben sie gerade gehört, angehende Heidegger-Expertin. Wie hast du sie gefunden und was für eine Frau ist sie?
Also Sondrine habe ich kennengelernt im Rahmen eben einer Recherche zu dem Thema. Und ja, Sondrine ist heute 42 Jahre alt. Sie ist, hat sie ja eben schon gesagt, eine französische Philosophin, die seit vielen Jahren in Deutschland zu Hause ist. Sondrine ist seit vielen, vielen Jahren mit ihrem Mann Thomas zusammen, ein Psychologe, mit dem sie zusammen in Berlin-Wedding lebt. Das ist ein total sympathisches Paar, also zwei Menschen, die, so wie ich sie kennengelernt habe, ganz rücksichtsvoll und ganz respektvoll miteinander umgehen. Und es ist ein Paar, ja, so wirkt das jedenfalls, dass es irgendwie geschafft hat, sich auch über die vielen Jahre, die sie sich jetzt schon kennen, so eine ganz sichtbare Zuwendung irgendwie zu erhalten, ja. Dass die beiden Kinder haben wollten, das war ihnen schon früh klar gewesen. Auch wenn sie es damit erstmal gar nicht so eilig hatten.
Mein Mann und ich waren schon ein paar Jahre zusammen. Also wir haben uns 2000 kennengelernt und das war 2010 und wir hatten uns Zeit gelassen, um die Zweisamkeit zu genießen. Und also erstmal, es war klar, unser erstes Kind wird ein Mädchen und sie wird Hanoi heißen. Und das war der vollkommen Wunschkind. Ich bin sofort schwanger geworden und waren mega glücklich, also dass es so einfach läuft und es war sehr schön. Es war eine sehr schöne Schwangerschaft.
Und das wird auch ein Mädchen, so wie sich das die beiden gewünscht haben. Und während es vielen Frauen ja gar nicht so toll geht während der Schwangerschaft, die sich dann oft übergeben müssen oder ganz viel Schlaf brauchen, erlebt Sondrine diese Zeit als ganz vitalisierend.
Es war überhaupt nicht anstrengend. Ich bin viel gelaufen in die Zeit vor der Schwangerschaft. Ich bin Halbmarathon gelaufen und ich bin weitergelaufen in die Schwangerschaft. Ich habe viel Sport gemacht, ich habe mich total wohlgefühlt. Ich habe mich informiert über was ich kann, was ich nicht darf. Ich glaube, ich habe es auch immer sehr konsequent durchgezogen, was ich darf, was ich nicht darf. Also Rohmilchkäse nicht zu essen und luftgetrockene Wurst oder solche Sachen habe ich auch nicht gegessen.
Das mit dem Rohmilchkäse, das kommt mir total bekannt vor. Ich habe ja eben aus anderen Gründen dann auch ein Kind mit Behinderung bekommen und habe eben mir das Hirn zermartert, ob es der Rohmilchkäse auf Korsika war. Also dieses Gefühl kenne ich noch sehr, sehr gut.
Dass man da so aufpasst, ja, was man so zu sich nimmt. Mhm. Naja, bei ihr war das dann so natürlich, wie das auch oft war, dass ein Höhepunkt dieser Schwangerschaft natürlich immer diese Ultraschalluntersuchungen waren. In Deutschland zahlen die Krankenkassen ja 3 während einer Schwangerschaft und dann sieht man eben das Kind im Bauch eben auf diesem Bildschirm. Man sieht vielleicht, wie das Herzchen klopft, wie es sich bewegt und strampelt und dann bekommt man ja immer auch manchmal so Ausdrucke und die sind für Sondrine auch deswegen so wichtig, weil ihre gesamte Familie in Frankreich lebt und ist das erste Enkelkind, was da erwartet wird und die Fotos sind immer auch so ein Weg, um für die Familie auch diese Schwangerschaft visuell zu begleiten.
Ich war immer mega aufgeregt und ich habe es immer mit meiner Familie in Frankreich geteilt und ich habe immer vorher ein Foto von mir mit meinem Bauch gemacht und nach der Untersuchung hat man immer so ein Bild gekriegt von das Kind, von der Ultraschall und ich habe immer die Bilder hochgeladen auf Facebook, so im Privatchat. Und sie meine Vater, meine Schwester, meine Mutter zu zeigen und die ein bisschen teilnehmen zu lassen an diese Schwangerschaft. Also es ist immer schön, sein Kind so das zum ersten Mal zu erleben, ne, in so einem Moment.
Ja, also die Schwangerschaft ist also schön und verläuft ohne Komplikationen. Die Ultraschalluntersuchungen, die sind immer in Ordnung. Und dann folgte eben dieses letzte Screening. Das findet immer so zwischen der 29. und der 32. Woche in der Regel statt. Und da schauen sich die Ärzte eben nochmal so die Lage des Kindes an und gucken, ob das sich altersgerecht entwickelt hat und ob der Fruchtwassergehalt reicht und so weiter und so fort.
Da hattest du schon einen richtig großen Bauch.
Ne? Ja, ja, da hatte ich schon einen richtigen Kugel. Ich habe auch ein großes Baby gehabt. Also Hanoi war ziemlich groß. Aber ich war ganz zierlich. Und es war so echt so eine, wie geklebt.
So eine Kugel.
Ja, eine Kugel. Und sie war total aktiv. Sie hat sich immer bewegt. Also das war auch eine Besonderheit von dieser Schwangerschaft. Wir haben total früh und schnell mit ihr kommunizieren können. Ich habe auch jeden Tag so zum Einschlafen gesungen und Thomas hat immer so mit getippt und sie hat zurückgetippt. Und also es gab so einen richtigen, sehr intensiven Austausch die ganze Zeit. Also das war so...
Ja, eine starke Bindung irgendwie.
Ja, also irgendwie gab es eine sehr starke Bindung, so etwas sehr stark. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, das war am 21. Oktober, das war meine Halbschwester Geburtstag an der Tag. Und ich hatte schon die Foto meiner Bauch hochgeladen auf Facebook, ich habe nur auf dieses Bild gewartet, von das Ultraschall, um die hochzuladen, um die meine Familie mitzuteilen. Und die Ärztin, unsere Frauärztin, die eine sehr gute Ärztin war, hat das Ultraschall durchgeführt. Sie war aber dieses Mal sehr, sehr ruhig. Also, und sie hat nicht gesprochen, fast die ganze. Und das hat mich, ich habe mich irgendwann angefangen, es hat mich unruhig gemacht. Dass sie nicht spricht und immer wieder guckt und immer wieder guckt und nicht spricht. Und dann meinte ich, ist das was? Und sie meinte, ja, es gibt so einen schwarzen Fleck ins Gehirn des Kindes und ich kann jetzt keine Aussage treffen, aber das musste kontrolliert werden. Das ist nicht normal.
Wie genau war das? Was für Untersuchungen folgten?
Ja, also es war jetzt erstmal so, sie hat diese Untersuchung bei der Frauenärztin, den dritten Ultraschall hinter sich und da wurde ja eben Wasser im Gehirn des Kindes festgestellt. Das muss auch gar nicht unbedingt immer ganz, ganz schlimm sein, also Wasser im Kopf zu haben. Das kann man in bestimmten Fällen auch über Schläuche dann nach der Geburt abführen und dann ist das Ganze auch überhaupt nicht lebensbedrohlich. Aber es gibt eben auch ganz schwere Fälle und das muss man sich jetzt irgendwie genau anschauen im Fall von Sandrines Kind, wie sich eben das da genau darstellt.
Wie sagt man auf Deutsch, gibt es diesen Ausdruck, der Boden wird unter die Füße gerissen?
Ja, der Boden wird einem unter den Füßen weggerissen.
Weggerissen, genau. Also dieses Gefühl ist, da haben sie uns stundenlang von einem Zimmer in die andere geschoben und warten lassen. Da haben sie uns in ein gekacheltes Zimmer geparkt. Dann haben wir auf der Oberarzt gewartet und dann ist sich der Oberarzt hat doch keine Zeit für uns an der Tag und wir haben uns so unmenschlich behandelt gefühlt mit diese tausende Fragen, die durch die Kopf gehen, diese Angst, sein Kind verlieren zu können, ne?
Ja, das ist natürlich hart. Also Sandrine ist in der 30. Schwangerschaftswoche. Das ist echt ziemlich weit fortgeschritten. Ne? In 10 Wochen ist normalerweise der Geburtstermin. Und natürlich wollen die beiden Eltern jetzt so schnell wie möglich wissen, was eben mit dem Kind ist. Ja? Gewissheit bekommt man aber in so einer Situation gar nicht so schnell. Auch nach diesem weiteren Feinscreening da am Virchow und auch weiteren Blutuntersuchungen, auf deren Ergebnisse Sandrine und ihr Mann dann auch noch mal ein paar Tage warten müssen. Es ist also immer noch nicht ganz klar, was Hanoi hat. Sandrine und ihr Mann werden dann an die Charité Mitte überwiesen, um dort ein MRT durchführen zu lassen. Und da soll dann der Umfang dieses Hydrocephalus, so nennt man das dann medizinisch, diese Wasseransammlung im Kopf, um dann irgendwie festzustellen, wie groß das ist.
Ich hatte schon einen riesigen Bauch und ich konnte nicht so gut auf dem Rücken liegen. Das musste ich für diese MRT. Und ich kann mich erinnern, ich bin reingegangen so mit dieser Haltung, ich halte mein Kind und es ist alles gut und war mutig und ich habe mich nicht beschwert, ich habe mich in die MRT hochgelegt. Und aber diese MRT, spannend, wie die Stimme sich ändert. Ja? Und dann der Arzt hat sofort mit uns die MRT durchgeführt, die Ergebnisse geguckt. Und wir saßen in so diesem dunklen Raum und er hatte so diese, die Ergebnisse auf so eine, es gibt so, so diese beleuchtete Rahmen. Und er meinte, ja, also da spricht man von einer schwerwiegenden Behinderung. Also da ist kaum Gehirnmasse in die linke Hemisphäre mehr, also nur am Rand ein bisschen. Das war das erste Mal, dass wir eine klare Aussage hatten, was es bedeutet, jetzt diese Diagnose. Und ich bin zusammengebrochen, ich habe geweint, ich habe geweint, ich habe nur geweint.
Was halt viele nicht wissen, ist, dass wenn bei einem ungeborenen Kind eine Behinderung diagnostiziert wird, dann ist es in so einem Fall auch möglich, jenseits des dritten Monats eine Abtreibung vorzunehmen. Die medizinische Indikation, die wird dann vom Arzt attestiert, wenn der Schwangeren körperliche oder seelische Schäden drohen. Das ist halt ganz wichtig. Also der Arzt muss zu der Überzeugung kommen, dass die Frau durch das Leben mit dem Kind Schaden nehmen kann. Und zwar komplett unabhängig von der Art und Schwere der Behinderung. Zuvor müssen natürlich erstmal die Eltern für sich die Situation eben klären und einschätzen und dann eben zwar auf der Grundlage oft überhaupt gar nicht so eindeutiger und manchmal auch ziemlich widersprüchlicher Einschätzungen, die sie dann von den Ärzten bekommen. Ja, das heißt, man kann oft gar nicht so genau sagen, wie sich das alles auswirken wird. Wenn dann aber eine medizinische Indikation vorliegt, dann hat auch jede Klinik und jeder einzelne Arzt nochmal das Recht, so einen Eingriff nach eigenen subjektiven Kriterien abzulehnen. Es gibt da in Deutschland auch durchaus regionale Unterschiede, wo man überhaupt noch eine Klinik findet, die eben eine Spätabtreibung durchführen würde. Statistisch gesehen kommt das auch nicht so oft vor. Die letzten Zahlen, die ich da in Deutschland zum Thema gefunden habe, sind aus dem Jahr 2018. Und da wurden von mehr als 100.000 Abtreibungen jetzt mal insgesamt, ja, 655 nach der 22. Schwangerschaftswoche durchgeführt.
Mich würde noch interessieren, ich weiß nicht, inwieweit du das bestätigt gefunden hast, aber ich habe mal so gruselige Nachrichten gehört, dass man im Grunde noch auch wegen einer banalen Kiefer-Gaumenspalte, also im Grunde einer Hasenscharte, diese Spätabtreibung in Anspruch nehmen könnte. Hältst du das für authentisch? Ist das so in Deutschland?
Also die Lage ist ja klar, ne? Also der Arzt muss bestätigen, dass die Frau seelischen, körperlichen Schaden nehmen kann, wenn sie ein Kind mit dieser Behinderung austrägt. Ich würde nicht annehmen, dass sich viele Ärzte finden, die eine Hasenscharte als Anlass ausreichend finden.
Dass man das ja operieren kann, ja, das ist doch.
Ja, ja, das beruhigt mich kolossal. Ich finde diese Zahlen auch erstaunlich gering, die du hier gerade nennst.
Ja, also und ich glaube ehrlich, also so, das ist eine Entscheidung, die müssen Eltern treffen und die können Eltern nicht treffen und die wollen Eltern zu diesem Zeitpunkt nicht treffen und ich glaube nicht, dass sich das irgendjemand leicht macht. Für die beiden ist das natürlich auch zu diesem Zeitpunkt total wichtig, natürlich alle Informationen überhaupt zusammenzukriegen, die sie zusammenkriegen können. Ne?
Man ist ja auch wahrscheinlich einfach schlicht unter Schock erstmal. Ne?
Ja, am Anfang haben sie sich recht abgekapselt und dann haben sie sich aber natürlich auch mit ganz vielen Leuten beraten, mit der Psychologin, die sie da an der Seite hatten, aber natürlich auch mit Verwandten, mit Freunden, mit Menschen, die sie kannten, die selber behinderte Kinder haben, um darüber zu sprechen, wie sich sowas auswirken kann. Ne? Und sie versuchen natürlich, das ist ja auch sehr wichtig, so genaue Diagnosen von den Ärzten zu bekommen, wie sie irgendwie möglich sind. Ne? Es kommt dann in der 32. Schwangerschaftswoche, also wir sind jetzt noch mal ein paar Tage später, zu einem Termin so in einer größeren Gruppe. Da sitzen dann Experten wie ein Radiologe, ein Kinderarzt, ein Gehirnspezialist und auch dieser Oberarzt von der Virchow-Klinik zusammen, um die Situation auf Grundlage aller Daten, die da zusammengesammelt wurden, dann noch mal zu analysieren. Aber selbst in dieser Gruppe gehen die Meinungen noch mal auseinander.
Und sie haben ein bisschen probiert, klein zu reden, was der MRT-Arzt uns gesagt haben. Ja, das ist kein richtiger Spezialist, da weiß er nicht, was er da gesagt hat. Wobei es aber bei den Bildern, es gab keine Gehirnmasse mehr, also das war nicht schön zu reden. Also. Und der Kinderarzt, mich nochmal gefragt habe, was heißt das? Was wird mein Kind können? Und der Kinderarzt meinte, ja, es ist schwer zu sagen, aber es könnte sein vielleicht, dass ihr Kind sie irgendwann erkennt. So, das war, was mein Kind machen könnte von seinem Leben. Vielleicht mich irgendwann mal mich erkennen. Das war für mich so ein Schlüsselwort. Ich dachte, nee, also ist für mich ist nicht Leben.
Die beiden haben auch erstmal so diesen Eindruck natürlich, beschließen aber trotzdem, sich nochmal Zeit zu nehmen, beide getrennt, einen Tag, wo sie jeder für sich darüber nachdenken, welche Entscheidung sie da treffen wollen. Ja? Auch damit sich jeder dann mit der Entscheidung, wie auch immer man sie dann trifft, irgendwie leben kann. Deswegen wollen sie das halt auch getrennt machen. Mhm. Und sie haben dann nochmal gesagt, das machen wir jetzt irgendwie, jeder hat 12 Stunden. Mhm. Wir geben uns nochmal den Abend und die Nacht und dann reden wir morgen Vormittag.
Aber nach 3 Stunden, wir saßen nebeneinander auf dem Sofa und ich meinte, ich glaube, ich weiß. Und mein Mann meinte, ich auch. Und ja, waren beide die Meinung, dass wir uns voneinander trennen sollten. Oder dass wir sie, besser gesagt, in der Tod begleiten sollten, weil es nicht lebenswert war, so zu leben.
Ausschlaggebend war für die beiden bei dieser Entscheidung, dass die Behinderung von Hanoi im Alltag, so hat es Sondrine formuliert, tatsächlich zu so einer Art Kriegszustand geworden wäre.
Das heißt auch, du wirst wahrscheinlich nicht mehr nochmal in Urlaub fahren können. Dein Umfeld trennt sich von dir, weil du nicht einfach irgendwas machen kannst. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil es einfach dein Leben kompliziert ist. Dann diese regelmäßige Operation für diese Schlauch. Eins von uns hätte definitiv aufhören müssen zu arbeiten, um sich um das Kind zu kümmern. Also dann fangen sie damit zu beschäftigen, was ist das für ein Leben für uns drei? Es war ziemlich schnell klar, dass es keinen Sinn hat, das mitzutragen und unsere beiden Leben noch dazu zu zerstören, weil es so schwerwiegend war.
Ich bewundere Sie wirklich, die Sondrine, für den Mut, wie sie darüber sprechen kann. Ich finde das extrem aufrichtig und natürlich auf eine gewisse Art auch, klar, egoistisch, aber all diese Gedanken spielen ja natürlich in dieser Situation eine Rolle und müssen auch eine Rolle spielen.
Ich erzähle jetzt auch die Geschichte von Sondrine, weil ich die als eine total kluge und emotional sehr integere Person irgendwie erlebt habe. Also die wirklich in der Lage ist, die Dinge durchzudenken und auch durchzufühlen und auch darüber zu reden. Also das ist schon sehr reflektiert und sehr
reif.
Ja. Also die beiden entscheiden sich also für eine Spätabtreibung und dann gibt es aber eben nochmal eine gesetzlich vorgeschriebene Bedenkzeit von 3 Tagen. Und die war für Sondrine und ihren Mann dann auch deshalb nochmal ziemlich quälend, weil sich dieser Oberarzt, der diesen Eingriff eigentlich hätte durchführen sollen, der meldet sich einfach nicht. Ja, und am Ende, nach deutlich mehr als diesen 3 Tagen, sagt er dann, er führt den Eingriff nicht durch. So, das ist natürlich dann ein totaler Schock. Die beiden fühlen sich total alleine gelassen, finden dann aber eben noch ein anderes Krankenhaus, die Charité in Berlin-Mitte. Und an dieser Klinik ist man auch bereit, den Eingriff durchzuführen. Sondrine ist jetzt also weit in der 32. Schwangerschaftswoche und bekommt dann eben diesen Termin für diesen sogenannten Fetozid. Da wird dann mit einer Spritze durch die Bauchdecke der Fötus getötet. Sondrine bekommt dann ein Wehenmittel und muss dann warten, bis die Wehen einsetzen. Naja, und kommt dann aber, als eben die Wehen dann einsetzen, durch dieses Wehenmittel dann am nächsten Tag in diesen Kreissaal auf der Geburtsstation, bekommt da eine PDA, also so eine Periduralanästhesie, damit das auch nicht so schmerzhaft für sie wird.
Wir hatten eine Hebamme an unserer Seite. Sie haben uns im Kreissaal geführt und es war eine total sanftmutige Atmosphäre. So, die Wehen kamen, ich hatte kaum Schmerzen, weil ich diese starke Schmerzmittel hatte. Es war so, und das ist immer das, was manchmal Menschen nicht verstehen. Es war eine sehr schöne Geburt, es war ein total schöner Moment. Also, wir sind in dem Moment offiziell Eltern geworden, ne? Wir haben ein Kind geboren. Und wir haben uns gleichzeitig von diesem Kind richtig verabschiedet. Und das ist diese zwei Momente, sind beide da.
Wie ging diese Geschichte weiter? Wie ist es den Eltern mit diesem Entschluss dann gegangen?
Naja, also nach dem Tod, das sind natürlich, kann man sich vorstellen, total traurige Tage, die beiden dann verbringen. Sie haben aber auch ganz viel Unterstützung, also es sind ganz viele Freunde da und kümmern sich und die Eltern sind da und die Verwandten und ja, tun, was sie können, um da irgendwie zu unterstützen und helfen den beiden auch bei der Vorbereitung dann der Beerdigung von Hanoi, weil ein Kind dieser Größe muss dann auch beerdigt werden. Das Grab, das liegt in so einem Teil von einem Friedhof, der speziell für diese sogenannten Sternenkinder, also totgeborene Kinder, reserviert ist. Und dieser Ort ist natürlich ganz wichtig für Sandrine und Thomas, also so ein Ort, an den sie immer gehen können und trauern können, ne? Und gerade in dem ersten Jahr nach dem Tod ist dieser Ort von immenser Bedeutung, weil dieses erste Jahr auch natürlich ganz besonders schwer ist für Sandrine und ihren Mann.
Weil ich finde, das ist so das erste Mal Ostern und Kind, das erste Mal Weihnachten oder dieser Mensch, das erste Mal dann. Und dann wiederholt sich das. Ja? Also und dann, wenn es sich wiederholt, dann hast du schon alles einmal gemacht. Ich glaube, das ist der Sinn dieses Jahr. Alles einmal ohne dieses Mensch gemacht zu haben. Also sich verabschieden von all diesen Momenten, die man mit dem Mensch sonst gehabt hätte.
Ja, was für eine kolossale Leerstelle dann da entsteht. Wie lang ist diese Geschichte eigentlich her? Wann hast du Sandrine kennengelernt und wann war die Geschichte mit Hanoi?
Also die Geschichte mit Hanoi war vor 10 Jahren. Mhm. Und kennengelernt habe ich Sandrine vor 5 Jahren.
Und wie geht's ihr heute?
Naja, also man muss halt sagen, dass natürlich auch das Leben weitergelaufen ist nach dem Tod von Hanoi. Ja? Also Sandrine und Thomas sind in der Zeit weiterhin in eine Therapie gegangen. Die haben auch eine Paartherapie gemacht. Das ist nämlich auch natürlich so ein Punkt, dass viele Paare, die in so eine Situation geraten, dass
an der Belastung zerbrechen.
Dass die einfach eigentlich zerbrechen, ja, und dass die sich trennen. Ne? Damit muss man ja auch erstmal dann gemeinsam klarkommen. Und das schaffen die beiden. Aber parallel zu dieser ganzen Verarbeitung und zu der Trauer passieren natürlich bei Sandrine auch so ganz normale physische Sachen, wie bei einer ganz normalen Postschwangerschaftsphase. Ja? Also sie muss sich zum Beispiel um die Rückbildung kümmern. Ja? Also so die Gebärmutter, die zieht sich zusammen wie nach der Geburt von einem gesunden Kind. Und natürlich will Sandrine da nicht in die Gruppen gehen mit den anderen Müttern, die gesunde Kinder auf die Welt gebracht haben, muss sich da irgendwie eine Alternative suchen. Ne? Aber es ist eben schon jetzt 10 Jahre her. Der Schmerz ist bei den beiden nicht mehr so akut, aber Hanoi ist durchaus präsent. Ja? Bei dem Besuch bei ihr hat sie mir auch so eine Erinnerungskiste gezeigt, die sie hat, in der sie so alle Dinge gesammelt hat, die an Hanoi erinnern. Die Kiste, die ist so Schuhkarton groß, würde ich sagen, und die hat sie in ihrem Schlafzimmer auf dem Schrank stehen. Und das war ja auch ganz wichtig zu betonen, die steht da auf dem Schrank. Ich habe da keinen Altar gebaut, sondern die steht auf dem Schrank und ich hole sie halt oder wir holen sie halt runter zu Terminen oder zu Situationen, wo wir da reingucken möchten, ja. Und weil das eben auch wichtig war, dass es eben kein Altar ist, damit so irgendwie auch das Leben in der Wohnung seinen Platz hat. Die Kiste hat sie mir auch gezeigt und den Inhalt auch. Und das Erste, was sie da rausgeholt hat, das war so ein winziges Mädchenträgerkleid. So.
Ja, das das erste Kleid, das ich gekauft habe für Hanoi. Beige mit ein bisschen Glitzer drauf, sehr klassisch, mit kleinen Schmetterlings. So ein kleines Prinzessinnenkleid ohne Armen. Ja.
Das ist total niedlich.
Ja, finde ich auch. So, und das. Und dann sind noch drin Trauerkarte, die wir bekommen haben. Ah ja, nee, es gibt noch die Fußabdruck.
Das haben die auch gemacht im Krankenhaus?
Ja, das ist der Fußabdruck. Ach je, so klein. Mhm. Also 3 Kilo, 175 und 54 Zentimeter. So
eine. Super lang, ja. Und was steht da drauf?
Ich habe die Welt ganz zart nur berührt.
Oh, was für eine Geschichte, ja. Mhm.
Ja, in der Kiste sind natürlich auch noch ein paar andere Sachen drin. Irgendwie so eine nicht fertig gestrickte Decke. Und dann gab es in der Pathologie auch so einen Mann, der ganz schöne Fotos gemacht hat von dem Kind, die auch ganz wichtig sind für die Eltern, weil sie dann einfach irgendetwas noch haben von diesem Mädchen. Ja, und es ist auch die Trauerrede von den beiden, haben sie auch da drin, die sie auf der Beerdigung von Hanoi verlesen haben. Und in dieser Trauerrede, da drückt Sandrine auch nochmal so auch ihre Dankbarkeit aus, so für die kurze Zeit, die sie mit dem Kind hatte. Hanoi ist ganz eindeutig Sandrines erste Tochter, das sagt sie auch so. Und das wird insgesamt auch in Sandrines Familie immer ganz offen kommuniziert. Sie sagt immer, dass sie zwei tote und zwei lebendige Kinder hat. Sie ist nämlich also wieder schwanger geworden nach dem Tod von Hanoi und hatte dann erstmal eine Fehlgeburt, hat dann aber danach zwei gesunde Töchter zur Welt gebracht. Die sind heute 4 und 7 Jahre alt. Und eine Tochter hat sie im Übrigen mit derselben Hebamme auf die Welt gebracht, die sie auch bei Hanoi begleitet hat. Oh. Aber diese beiden toten Kinder, die haben eben ihren Platz in der Familie. Und die Besuche auf dem Friedhof mit der Familie, die gehören ganz klar auch zum Alltag dieser Familie mit dazu.
Also wir gehen regelmäßig zum Friedhof. Also regelmäßig ist es immer weniger, jedes Jahr ein bisschen weniger. Das ist der Friedhof ist da so als Trauerraum. Es ist für die Trauernde, es ist nicht für die Tote. Deshalb so. Aber zum Beispiel, ich habe gerne eine Windmühle und ein paar Laternen. Und dann so, wenn ich im Laden bin und sehe eine Windmühle, so jetzt fange jetzt wieder an Frühling, dann gibst du wieder diese Gartenzeug. So, und dann kaufe ich Windmühle für die Kinder. Und manchmal kaufe ich 4 Stück, nicht nur 2 für den Friedhof, sondern weil die lebendigen Kinder wollen auch eine Windmühle und dann kriegen alle eine Windmühle.
Das merkt man irgendwie so, das ist alles so Teil, es gehört alles irgendwie mit dazu. Ihre Entscheidung, die Schwangerschaft zu beenden, die hat Sandrine auch nie bereut, sagt sie, weil sie eben diese 2 gesunden Töchter kriegen konnte, die sie sonst niemals hätte bekommen können, weil sie eben sonst kein normales Leben mehr hätte führen können. Und das Leben, was sie jetzt hat, zu genießen und zu lieben, das sieht sie auch so als Aufgabe. Das ist sie Hanoi schuldig, sagt sie.
Ich fühle mich verpflichtet, glücklich zu sein ihr gegenüber, weil ich diese Entscheidung getroffen habe, nicht diesen Kriegszustand zuzulassen, wo wir alle gekämpft haben, nur die ganze Zeit, um mich für das Glück entschieden. Weil ich glaube, so nur ein glückliches Leben ist lebenswert und wir sollen das anstreben.
Was für eine kluge, kluge Frau.
Ja, und das ist ja das, was ich eben auch meinte. Also es ist tatsächlich irgendwie natürlich eine super traurige Geschichte. Und trotzdem, finde ich, macht die auch so ein bisschen Hoffnung, weil es irgendwie so zeigt, dass wenn man sich mit den Dingen wirklich beschäftigt und sich wirklich auseinandersetzt und sich wirklich traut, sie zu konfrontieren und zu besprechen und emotional zu bearbeiten und rational zu verarbeiten und wirklich den Dingen nicht aus dem Weg geht und sie zu durcharbeiten, dass man dann auch durch sowas durchkommt irgendwie, ja. Also in dem Sinne, finde ich, hat das auch was Lebensbejahendes, ja. Obwohl Sandrine natürlich immer eine Veteranin bleiben wird.
Dass ich weiß genau, wie mehrmals ich gedacht habe, ich würde von dieser Schmerz sterben. Ich kann es nicht ertragen und das ist unertragbar. Aber irgendwann hat man es hinter sich. Man wird immer ein Veteran bleiben. Es verändert etwas tiefgründig in einen Mensch. Aber es gibt auch Sachen mit. Zum Beispiel, ich habe gelernt, man kann durch Schmerz gehen, ohne kaputt zu gehen. Ich liebe Nietzsche und Nietzsche war krank und hat über seine Krankheit geschrieben. Und er sagt etwas, was auf diese Veteran, dieser Schicksalsschlag erleben, gut passt. Er sagt, das macht uns nicht besser als die andere, es macht uns tiefer. Und wir sind kein besserer Mensch danach. Aber diese Tiefe, die macht einen Unterschied. Und ich bin dafür dankbar, also irgendwie. Auch wenn sie manchmal diese Tiefe anstrengend ist.
Ja, die macht einen einfach vollständiger als Mensch. Vielen Dank für diese wahnsinnig anrührende Geschichte, über die man auch so viel lernen kann wahrscheinlich, wie man mit Härten im Leben vernünftig umgeht. Danke, Katja Wigalke. Mein Plus Eins und Lieblingsgast Tina Chemnitz ist nach wie vor bei mir. Und Tee, wir sind immer noch ganz fertig und niedergeschlagen von dieser so bewegenden Geschichte. Lass uns noch mal kurz versuchen, über das zu sprechen, was im Moment bei dir und mir so anliegt. Also du gehörst ja auch zu den Menschen, die durch diese Corona-Krise in so eine echte wirtschaftliche Schieflage geraten sind. Deine Haupttätigkeit, das sind nämlich Buchempfehlungsshows für Kinder und Jugendliche. Du bist in Bibliotheken und an Schulen in ganz Deutschland unterwegs, inzwischen sogar im Ausland, im deutschsprachigen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht denn so eine Show dann eigentlich aus?
Oh, ganz schön. Die Schulaula ist gefüllt. 100 bis 250 Kinder oder Jugendliche sind da. Und ich empfehle 6 Bücher, passend natürlich für das Alter. Und mache was ganz Gemeines, aber Schönes im Sinne der Leseförderung. Ich lese nämlich ein Stück aus dem Buch vor, bis zum super spannenden Cliffhanger. Und dann klappe ich das Buch zu und komme zum nächsten Buch. Und wenn dann spätestens auf dem dritten Buch eine Zornswelle durch die Schulaula geht, weil alle wissen wollen, wie die Geschichte weitergeht, dann sage ich, naja, ihr könnt ja was machen. L-E-S-E-N heißt es.
Süß.
Also das ist immer in Kooperation mit der Bibliothek. Mhm. Ich verkaufe die Bücher ja nicht, sondern machten die nur neugierig, die Kinder und Jugendlichen. Und die gibt es immer direkt auszuleihen. Und das ist so schön, weil danach stürmen die in der Regel die Bibliothek. Ich kriege so schönes Feedback, das ist, also sitze da auch manchmal mit Tränen in den Augen.
Echt, aber ein perfider Trick, so dieses, der Schatz liegt im Alten.
Und das, genau, Monster öffnet das Maul und,
Und wie ist dein Eindruck? Also ist es wirklich so schlimm bestellt um das Lesen bei Kindern und Jugendlichen? Also hängen die wirklich alle nur noch vorm Rechner und sind überhaupt nicht mehr hinterm Ofen vorzulocken?
Das weiß ich nicht. Ich kriege ja nur das Feedback, dass danach die Bücher sofort weg sind und teilweise ein Jahr lang in der Bibliothek nicht mehr zu finden sind. Finde ja eher, man soll wegkommen von diesem, ihr müsst lesen. Ich will so diesen Zwang nehmen, sondern eher so hin zum, ihr dürft lesen. Das sind Bücher, die sind so toll. Gott rennt, dass ihr die kriegt aus der Bibliothek, ja, oder Buchhandlung. Das ist so, ja, ob das nun alle erreicht oder wie viele, weiß ich nicht, aber...
Und hast du denn sowas wie so einen Rat für Eltern, die ganz verzweifelt sind, weil ihre Kinder nicht lesen wollen? Hast du irgendeinen Tipp?
Ja. WLAN-freie Zone. Ah. Findet die Stelle in Brandenburg oder was, kein WLAN. Ich bin generell gegen dieses flächendeckende Netz. Ja. Wirklich, so habe ich meine eigenen Kinder auch, glaube ich, auch ein bisschen rumgekriegt.
Das heißt, gegen das Internet kommt kein Buch an am Ende?
Na, man muss, na, am Anfang ist es so schwer. Es ist so schwer, selbst zu lesen. Es ist so mühsam. Also ein Trick, den man wirklich bei kleinen Kindern unbedingt anwenden sollte, ist, du liest ein Stück bis zur spannendsten Stelle und dann hörst du auf und sagst, Schätzelein, du kannst noch 10 Minuten, kann das Licht noch anbleiben, ja, aber ich kann jetzt nicht weiter vorlesen. Und dann fangen die Kleinen hoffentlich an, mit Wurstfingern die Seite zu Ende zu lesen, ja.
Und Tino, noch mal ganz bescheiden gefragt, wenn das gerade wirtschaftlich so all bei dir läuft, hast du irgendwie so eine Art kleines, privates, so eine Rettungsstrategie, wie du jetzt doch über die Runden kommst? Was machst denn du jetzt?
Ja, ich werde jetzt YouTube-Star.
Oh, Influencer.
Ja, Influencer. Ja, genau. Ich habe, das könnt ihr alle gucken. Ich habe nämlich auf YouTube gestellt für unterschiedliche Altersgruppen, 1. bis 10. Klasse, also 1., 2., 3., 4., 5., 6, habe ich jeweils 2 Bücher vorgestellt und neugierig gemacht.
Dann kostet das Geld?
Nein, kostenlos.
Wow.
Für alle kostenlos. Ist das nicht nett?
Und wo findet man das im Netz? Dich als YouTube-Star?
Kann man, tolles Buch, Tina Chemnitz. Chemnitz mit K wie Karl Marx statt.
Ah. Ja, Mensch, das war's für heute von Plus Eins. Und Zeit für mich und meinen Lieblingsgast Adieu zu sagen. Tina Chemnitz alias Tee. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass du heute hier warst. Das war keine ganz einfache Übung, diese Sendung. Und ich muss ehrlich sagen, wir wussten ja schon im Vorfeld, dass es um Spätabtreibung gehen wird. Ich war sehr, sehr skeptisch und hatte im Grunde auch schon eine ziemlich fertige Meinung zu dem Thema. Und ehrlich gesagt, meine Meinung hat sich total geändert.
Ja, ich hatte das auch sehr, sehr beeindruckt. Tolle Person, ja.
Also eine Geschichte, die hier bei uns auf jeden Fall noch lange, lange nachhallt. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Ihnen war diese Geschichte nicht möglicherweise zu hart. Und ich hoffe, Sie haben Lust, uns auch zu schreiben und Reaktionen an uns zu schicken. Wir freuen uns sehr über Post an plus1@deutschlandradio.de. Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, gerne auch bewerten, zu finden, da wo es Podcasts gibt. Und ja, Ihnen eine wunderschöne Woche. Tee, auch an dich nochmal tausend Dank, dass du da warst. Du warst eine tolle Gästin.
Und ich war so aufgeregt. Und jetzt ist alles gut.